Ich freue mich sehr, dass der Christoph Busch hier mal wieder im Lande ist und er wird uns heute am Wort dienen und uns aber auch einiges berichten. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Gottes Segen dir.
Darf bei euch. Ich darf euch erstmal herzliche Grüße ausrichten aus Deggendorf. Das ist dieses kleine Städtchen, was jetzt schon mit dem Schnee Bekanntschaft macht. Und in dieser kleinen Stadt bin ich vor 1,5 Jahren angekommen, um mit ein paar Menschen dort Gemeinde zu bauen. Was da alles so ein bisschen passiert ist und wie die ganzen Auf und Abs so waren, da nehme ich euch jetzt mit hinein in die nächsten halben Stunde vielleicht so. Aber bevor ich euch davon erzähle, wie es mir dort ging, möchte ich euch von 3 Menschen erzählen, die diesen Weg dorthin beeinflusst haben. Es gibt nämlich ganz viele Menschen auf meinem Weg, die in meinem Leben hineingesprochen haben. Manche kenne ich persönlich, manche habe ich nie getroffen. Manches waren irgendwelche Prediger, die ich gehört habe, die mich eine Zeit in meinem Leben begleitet haben. Aber manche habe ich auch selber kennenlernen dürfen. Und 3 von denen stelle ich euch jetzt mal vor. Ich weiß nicht, sieht man nicht ganz so gut. Ihr könnt vielleicht erahnen, das ist so ein großer Canyon. In welchem Land könnte das sein? Österreich, Schweiz? Weiß nicht, ob die solche Canyons haben. Wenn man die Häuser hier erkennen könnte, würde man sehen, das ist so ein bisschen mediterran schon, ne? Also muss irgendwie weiter südlich sein. Und spätestens, wenn man die Straßen sieht, kommt euch das vielleicht bekannt vor aus einem der Berichte, die ihr das letzte Jahr auch gehört habt. Das ist Albanien. Also in Albanien sieht eine Bundesstraße so aus, da fahren auch, die ist jetzt fertig, echt? Also das war 2013, vielleicht noch mitten in Baumaßnahmen, die ich noch nicht gesehen habe. Sehr, sehr spannende Verhältnisse. Man hat mir damals erklärt, die fahren deswegen nur alte Mercedes, weil das die einzige Marke ist, die die Stoßdämpfer hat, die die Straßen aushalten. Albanien, also das hier ist Tirana, mitten in der Hauptstadt. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile auch fertig ist. Ich hoffe es mal, genau. In dieser kleinen Stadt, hier sehen wir so ein Slumviertel davor, da habe ich unglaublich viel Depression erlebt damals. Menschen, die den Reichtum Europas gesehen haben, aber keinen Zugriff drauf hatten und die so in Korruption und in Armut in ihrem Land verstrickt waren, dass sie auch überhaupt nicht mehr außen ein wussten. Jedes Gebäude mit hohen Mauern, Glasscherben drauf, weil jeder vom anderen Angst hatte. Und in diesem Land sind kleine Christen wie hier in diesem Haus, die ihre Stühle draußen aufstapeln, innen ihren einzigen Raum haben, um Familienleben zu haben. Und wenn dann die Gemeinde kommt, dann werden die Stühle einfach reingeräumt und man feiert zusammen Gottesdienst oder Bibelstunden. Das ist so das Leben in Albanien gewesen, wie ich es kennengelernt habe. Eine total lebendige Gruppe, größer als meine Gründung heute. Und dieses Land wird geleitet von Perperim. Perperim ist so ein absolutes Urgestein gewesen, der vollkommen unbeeindruckt von den Machtverhältnissen in diesem Land, was ja 40 Jahre Diktatur hinter sich hat, seinen Weg mit Jesus und seinen Weg mit der Gemeinde dort gegangen ist. Ein ganz erstaunlicher Mensch. Der hat sich weder von Polizisten, noch von Armeen, noch von Gefängniswärtern, noch von irgendwelchen höhergestellten Leuten da beeindrucken lassen. Er hat gewusst, ich diene dem Einzigen, der über euch allen ist. Und damit ist er durch dieses Land mit uns gereist. Und ich habe viel Spannendes mit ihm erlebt. Obwohl die Verhältnisse außenrum furchtbar schlecht waren, ist die Bibelliga und ist das Wort Gottes dort gewachsen. Ich nehme euch aber ein zweites Mal mit. Das sieht erstmal ein bisschen ähnlich aus. Auch ganz viele Häuser, vielleicht geringfügig größer, das ist nämlich Bogota. Bogota ist die Hauptstadt von Kolumbien, Millionenmetropole. Und von den ersten Verhältnissen mag es recht ähnlich sein. Die haben dort auch ein tolles Straßennetz. Sieht man nicht ganz so gut, wenn es regnet. Mitten in der Hauptstraße Bogotas stehen da mal 20 cm Wasser, weil das Kanalsystem schon vor x Jahren kollabiert ist. Auch hier, man sieht die Verhältnisse relativ ähnlich. Es ist in Bogota ziemlich leicht zu erkennen, wer arm und wer reich ist. Wer etwas ärmer reich ist oder etwas reicher ärm ist, der wohnt dann oben und umso ärmer man wird, umso weiter geht es in den Hang rein. Ihr seht hier Häuser, die so kurz vorm Abrutschen sind, das ist dann die soziale Unterschicht sozusagen. Hier seht ihr eins dieser Häuser, da drin wohnt eine Familie, siebenköpfige Familie, der Mann ist seit 4 Uhr morgens schon arbeiten als Busfahrer. Und auch dort gibt es Christen, die in diese Gebiete reingehen, die Kinder mit rausnehmen und mit den Kindern dann zusammen feiern. Nicht, weil sie nur den Kindern was Gutes tun wollen, sondern weil sie in dieses Land eine nächste Generation pflanzen wollen, die nicht die Fehler mit Korruption und Gewalt, was in Kolumbien sehr stark ist, begeht, sondern eine neue Generation, die eine ganz andere Grundlage hat. Und in diesem Land lebt eine Person, die heißt Cäsar. Die durfte ich auch kennenlernen. Cäsar spricht nicht Englisch, spricht auch nicht Deutsch. Wir haben uns irgendwie anders verständigt, hat aber irgendwie auch funktioniert. Und Cäsar ist groß geworden in diesem kleinen Schuppen hier. Also das ist ein Haus. Das Haus sieht innen auch so aus. Vielleicht ist es ganz gut, dass man es gerade nicht so gut sieht. In diesem Haus, da seht ihr den Vater von Cäsar noch drin. Der ist schwerer Alkoholiker. Cäsar hatte als Kind immer den Traum, Profifußballer zu werden. Boah, hat nicht ganz funktioniert. Eigentlich waren die Veranlagungen gut, aber eines Tages kam sein Vater dann heim, hat seine ganze Ausrüstung im Suff genommen und komplett zerstört. Das war das Ende seiner Karriere und das war der Anfang einer ganz anderen Karriere. Cäsar, der groß geworden ist auf 5 Quadratmetern, und wenn man sich überlegt, wenn ich einem Kind irgendwie möglichst schlechte Voraussetzungen mitgeben möchte in seinem Lebensstart, dann sind wir da schon ziemlich gut dran. Dann kann man sich überlegen, was wird denn aus so jemandem? Wird der jetzt Gangsterchef oder in Kolumbien wohnt er denn in einer dieser Straßen, wo sich keine Polizei mehr hintraut? Das ist Cäsar heute. Cäsar heute hat 3 Gemeinden gegründet bereits, hat 200 Gemeinden wieder ja, in eine Richtung geführt. 200 Gemeinden, die am Eingehen waren, hat ihnen wieder Richtung gegeben, wie sie das Evangelium leben können, wie sie Gemeinde leben können, sodass sie wieder wachsen. Und ist selber zuständig für die Stadt Medellin. Das ist so eine nette kleine Metropole, auch ein paar Millionen, die da drin wohnen. Und man fragt sich, wie kann denn das sein, dass jemand, der so brutal schlechte Voraussetzungen hat, 3 Gemeinden gründet, 200 andere mitversorgt, irgendwie für so eine Riesenmetropole zuständig ist. Wie geht denn das? Wir gehen nochmal weiter, wieder ein anderes Land. Ihr seht hier ganz viel Wasser. Spätestens, wenn man das Bild aber sieht, weiß man, man muss irgendwo in Afrika gelandet sein. Wir sind ganz unten in Südostafrika, in Mosambik. In Mosambik sehen die Gemeinden meist so aus. Ja, wird schon ungefähr 6 Jahre dran gebaut an der Gemeinde. Das war vor ein paar Jahren, die ist sicher immer noch nicht fertig. Das läuft so, man sammelt im Gottesdienst Geld ein, geht zur nächsten Baustoffhandel, kauft dort ein paar Ziegelsteine, nimmt die und setzt die da oben auf die Mauer drauf. Das heißt, die Gemeinde hat nämlich ziemlich genau eine Vorstellung, wie weit das gerade mit dem Spendeneingang ist, nämlich so hoch, wie die Mauer gerade auch ist. Das ist normal in Mosambik. Normal ist auch, dass da ein Dorf ist, wo eine Bibel für 50 Leute ist. Da fehlt der vordere Teil der Bibel und der hintere hat auch gefehlt. Und die Bibel wird immer reihum gereicht und die Leute lesen darin und die sind hungrig danach. Und die wissen, da ist was drin, was uns trotz dieser bitteren Armut, Albanien ist reich gegen Mosambik, was zum Leben gibt, was uns irgendwo in ganz andere Verhältnisse reinführt. Und in Mosambik lebt ein Mann, der heißt Pastor Jamie. Pastor Jamie ist einer dieser unglaublichen Menschen, die mich geprägt haben und die mich vor ein ganz, ganz großes Rätsel gestellt haben. Pastor Jamie ist Vollzeit angestellt in der Bibelliga. Also der arbeitet 40 Stunden plus die Woche als Angestellter einer Hilfsorganisation vor Ort. Pastor Jamie ist aber auch Leiter einer Gemeinde, nicht einer netten kleinen Gemeinde, wie es wir in Deutschland haben, sondern so einer afrikanischen 300-Mann-Gemeinde, die Leben für 800 Mann irgendwie hat. Und Pastor Jamie versorgt noch ein paar Kleingruppen, die aus Gruppen entstanden sind, die ihr wiederum gegründet habt. Das sind aktuell so ungefähr 20.000 Leute drin. Außerdem hat Pastor Jamie ein süßes kleines Haus, mit dem er mit seiner 11-köpfigen Familie drin lebt. Er hat selber 7 Kinder. Und weil aber seine Verwandtschaft ein bisschen Probleme hatte, hat er noch 4 Kinder aus seiner Verwandtschaft aufgenommen. Und dann habe ich Pastor Jamie gefragt, sag mal, Vollzeit angestellt, 300-Mann-Gemeinde, viele, viele Kleingruppen, 11-köpfige Familie. Also entweder ich bin in Mathe doof oder irgendwie, also in Deutschland kriege ich das nicht hin. Das ist übrigens Pastor Jamies Auto. Er hat ihm uns erzählt, er hat ein Auto, das muss noch repariert werden, das fährt gerade nicht. also selbst für afrikanische Verhältnisse sieht man auch nicht so gut, aber das Ding fährt nirgends mehr irgendwo hin. Er ist also immer mit dem Bus gefahren, in Afrika macht Busfahren keinen Spaß. Pastor Jamie mit seiner Familie hier zu sehen, das waren Menschen, die mich beeindruckt haben. Ich habe gedacht, das will ich auch ausprobieren. Ich möchte auch sehen, was es ist, mit Gott irgendwo hinzugehen. Und ich bin jetzt nicht nach Mosambik und nach Südamerika oder nach Albanien. Ich habe erst mal einen ganz kleinen Schritt gemacht, auch ins tiefste, dunkelste Deutschland, nach Deggendorf. Und habe dort mit einer mutigen, kleinen Truppe angefangen, Gemeinde zu bauen. Das ging dann 3 Monate lang. Dann war der Gemeindebau wieder zu Ende, weil die mutige kleine Truppe doch sehr viel andere Vorstellungen hatte von dem, was ein Leben mit Jesus bedeutet. Und wir haben neu angefangen, nämlich zur gleichen Zeit, als die eine Gruppe gesagt hat, also das funktioniert nicht mit uns, hat eine andere Gruppe gesagt, aber wir hätten richtig Lust drauf. Und das sind die Leute, mit denen ich heute unterwegs bin. Kleine Gruppe, wir feiern zusammen Gottesdienst in unseren Privathäusern im Moment, 4, 5 verschiedene Räume haben wir schon durch. Ab und zu sind wir auch mal eingeladen in der Gemeinde oder gehen im Gasthaus. Jetzt am 5. Januar, wenn ich nicht dort bin, feiern sie in einem Gasthof Gottesdienst. Wir probieren ganz viele verschiedene Sachen aus. Man sieht es hier nicht, das ist Martha. Martha ist angestellt, hat ihre 3 Kinder gerade großgezogen und hat zum ersten Mal gepredigt. Also Tine hat ja heute bewiesen, spontan Gottesdienstleitung geht auch irgendwie. Martha war auch so jemand, der gesagt hat, oh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann waren wir so in einer Teambesprechung und wir haben gesagt, oh, also ich glaube, Martha könnte mal predigen. Und die anderen haben auch gesagt, und Martha, wir haben gesagt, Martha, es sind 10 Leute und die kennst du, die fressen dich nicht. Okay, ich probiere mal. Und die fand das so cool. Die hat gesagt, boah, ich wusste gar nicht, was das mit mir macht. Ich habe so eine Freude gehabt und es hat in meinem Leben so stark reingesprochen. Wahnsinn. Martha hat gepredigt. Hier sind wir zusammen beim Frühstück. Wir frühstücken zusammen oder wir frühstücken auch im Wald draußen, gehen auf irgendwelche Erlebnis, Abenteuer, Kinder, sonst was. Leben einfach zusammen als Gemeinde und versuchen rauszufinden, was es überhaupt heißt, Gemeinde zu sein, Gottesdienst zu feiern. Was ist denn überhaupt Gottesdienst? Was soll denn überhaupt eine Predigt bewirken? Warum predigen wir überhaupt? Warum feiern wir Abendmahl? Also ganz viele spannende Fragen. Hier seht ihr letztes Bild von uns, das war erst ganz aktuell vor ein paar Wochen. Unsere Muttergemeinde in Straubing hat uns nochmal gesegnet für diesen Dienst in Deggendorf und wir sind auch seitdem anerkanntes Gründungsprojekt in unserem Bund. Das heißt, das ist der Schritt, der dieses Jahr gelaufen ist. Eigentlich hätten noch ganz viele andere Schritte laufen sollen. Eigentlich hatten wir vor, seit Dezember in eigenen Räumen zu sein. Finanzzusagen sind da. Wir hatten auch schon Mietzusagen. Eine Woche vor Mietbeginn sagt der Mieter, ups, ich habe doch jemanden anders gefunden. Dann war es das nicht. Dann haben wir gesehen, andere Räumlichkeiten, seit Monaten stehen die leer. 2 Tage bevor wir anfragen, auf einmal neue Mieter drin. Und so sind wir auf der Suche. Wir wollen nahe an den Menschen sein. Wir wollen irgendwelche in der Innenstadt Räume haben, Geschäftszeile mit Schaufenster am besten, leichter Zugang. Hat aber noch nicht geklappt. Und so haben wir im Dezember noch keine eigenen Gottesdienste mit eigenen Räumlichkeiten und sind weiter auf der Suche. Nicht ganz einfach in Deggendorf und auch nicht ganz einfach für mich. Und das ist das Thema, was ich euch mitgebracht habe. Ich bin in Gemeinde immer schon viel unterwegs gewesen. Ich habe von Anfang an hier sämtliche Dienste ausprobiert. Ich habe immer Vollzeit gearbeitet und auch dort, irgendwann ist natürlich das Geld zu Ende, dann habe ich mir eine Arbeit gesucht, hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Musste dann nach Regen, das ist eine Nachbarstadt, 30 Kilometer weg, über den Berg drüber, 900 Höhenmeter jeden Tag rauf und runter. Kostet viel Zeit und Energie, bin dort so in die Hochzeit des Unternehmens gekommen. Also seit 2 Jahren haben die so ein aufgebautes Peak und da bin ich hingekommen und habe eine Abteilung mit übernommen oder mit da drin gearbeitet. Und das war enorm herausfordernd. 70 neue Kollegen, neue Strukturen, neue Programme, neue Aufgabengebiete. Und am In der Mitte des Jahres ungefähr ist mir was passiert, was mir so noch nie passiert ist. Ich war immer schon so an der Grenze meiner Belastung und habe das auch immer gewusst und habe versucht, das irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen. Aber dieses Jahr war es das erste Mal so, dass in mir mein eigener Antrieb, meine innere Motivation, das, was mich bewegt hat, das erste Mal wirklich runtergegangen ist. Wo ich gemerkt habe, ich habe aus mir selber keine Motivation mehr, einen nächsten Schritt zu machen. Ich fühle mich einfach nur noch müde und leer und ausgebrannt. Ich weiß noch, an meinem Geburtstag war ich draußen unterwegs, bin ein Stück gelaufen und habe Gott gesagt, eigentlich wünsche ich mir nur noch Frieden. Ich will nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Ich weiß nicht mehr weiter. Und dann habe ich mich erinnert an diese großen Leute, die ich mich kennengelernt habe. Diese Pastoren, die so viel leisten unter so schlechten Bedingungen und ich bin so gut ausgestattet und bringe nichts auf die Reihe. Irgendwas ist da schief. Und es hat mich auf die Suche geschickt. Was ist denn schief? Ich lese ja Bibel, ich gehe in den Gottesdienst oder ich feiere Gottesdienst oder irgendwo bin ich auch manchmal der Gottesdienst. Was ist denn aber falsch? Was machen die denn anders, was ich nicht mache? Und ich nehme euch mit in eine Bibelstelle, die mich seitdem begleitet. Das ist jetzt die dritte Predigt über diese Bibelstelle und jede Predigt ist anders, hat einen anderen Schwerpunkt. Die Bibelstelle steht in 2. Timotheus 3, Vers 17. Und da steht drin, mit der Schrift, also mit dem, was in der Bibel steht und mit Teilen davon, ist der Mensch, der zu Gott gehört, der sein Leben Jesus gegeben hat, der gesagt hat, ich will mit dir, ich brauche dich zum Leben, ohne dich geht's nicht, und der ihm dient. Sprich, der mit ihm unterwegs ist, der nicht nur am Sonntag in der Kirche sitzt, sondern sagt, ich will mein Leben mit Jesus gestalten. Eigentlich was total Cooles. Eigentlich was, wo man sagt, und wo ich gesagt habe, ja, ich bin doch im Reich Gottes unterwegs. Ich mache doch alles, was du willst. Warum habe ich dann keine Kraft? Der Gott dient allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Da steht's doch. Mit der Schrift ist der Mensch. Das ist ein Fakt, der irgendwie bloß bei mir nicht angekommen ist. Und es ging weiter, die Suche. Ich habe gemerkt, das war so eins dieser Lauferfahrungen. Arbeiten verbraucht Energie. Und manchmal ist es so, wenn wir vor allem in Gemeinde unterwegs sind, denken wir, ja, aber Gemeinde ist ja was anderes. Gemeinde ist ja Arbeit im Reich Gottes. Ja, aber wie das Wort schon sagt, da steckt auch das Wort Arbeit drin. Das heißt, auch Arbeit in der Gemeinde verbraucht Energie. Und wo man Energie verbraucht, muss man irgendwie Energie nachführen. Wenn man das nicht tut, dann wird es irgendwann eng. Bisschen weiter drüben, einen Vers weiter drüben, gibt es einen ersten Hinweis und der ist mega spannend. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Erstmal nichts Außergewöhnliches. Habe ich schon so oft gelesen, drüber gelesen. Na klar weiß man das. Wie ist die Bibel entstanden? Sie ist eben nicht nur einfach geschrieben. Gottes Geist, die Verbindung mit Gott selber, hat Menschen angeleitet, aus ihren Erfahrungen, in ihren Erlebnissen mit Jesus, das aufzuschreiben, was sie gerade bewegt. Und daraus ist das Wort Gottes entstanden. Es ist einfach nichts, das weiß man als Christ schon ziemlich am Anfang, wenn man das lernt. Und ich lese da gerne drüber, so lange, bis ich das mal im Englischen gelesen habe und bin in Stocken geraten, weil da steht eigentlich überhaupt was anderes. Da steht eigentlich, denn alles, was in der Schrift steht, ist, ich spreche es jetzt griechisch aus, ich glaube, es ist zum Glück kein Pastor heute anwesend, also ich spreche es jetzt deutsch-griechisch aus, Theopneustos. Da stecken zwei Worte drin, Theos, Gott, und Pneuma, Geist oder Windhauch. Dieses Wort kommt in der Bibel nur hier vor. Gibt es nirgendwo anders. Und das ist mit diesen Worten immer schwierig dann, weil man weiß nicht so wirklich, was könnten sie bedeuten. Und weil Windhauch und Geist auch oft mit dem Geist Gottes übersetzt wird, hat die deutsche Übersetzung gesagt, die Schrift ist vom Geist Gottes inspiriert oder eingegeben. Wenn man jetzt aber dieses Wort zerlegt und man schaut, Theos, Gott und Windhauch, dann fällt mir da noch eine andere Bibelstelle ein. Mir fällt dann nämlich noch aus der Schöpfungsgeschichte was ein. Da gab es mal einen Menschen, geformt aus Erde, aus Staub und vollkommen tot. Von Gott gemacht, also gut gemacht, aber vollkommen tot. Und die Preisfrage war, wie wird aus diesem toten Menschen das lebendige Wesen, was wir heute sind? Und es ging über Gott selber, über die Quelle des Lebens, der gesagt hat, und ich bin der Source, ich bin die Quelle, ich bin der Ursprung und ich gebe von meinem Lebendigsein in euren Körper und ihr werdet auch ein lebendiges Wesen. Wir sind hier bei 1. Mose 2,7, da formte der Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Also wieder Blasen, Windhauch und Gott sind hier zusammen. Und dann habe ich diese Bibelstelle mal ein bisschen anders übersetzt, die wir gerade gelesen haben. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Lebensatem angehaucht. Wenn wir also hier ein Wort Gottes haben, wenn wir hier diese Buchstaben haben, wenn wir da drin lesen, dann kann uns das zu Weisheit führen, das ist gut und es kann uns ermutigen und stärken und alles Mögliche machen. Das ist alles gut, aber es gibt einen Unterschied, der im Wort Gottes ist und der in keinem anderen Buch der Menschheit drin ist. Da steckt Lebensatem Gottes drin. Da steckt eine Kraftquelle drin, die mich mit dem lebendigen Schöpfer verbindet. Und als ich das entdeckt habe, habe ich angefangen, mich auf die Suche zu machen, wie kann ich Bibel lesen, dass ich wieder mit dieser Kraftquelle verbunden bin. Dass ich nicht nur einfach gehorsam meinen Text darunter lese und danach über was anderes nachdenke. Es steckt schon einiges in dem Text natürlich selber drin. Da gehe ich mit euch mal kurz durch. Da steht nämlich ganz, ganz kurz danach, der Nutzen der Schrift ist, sie unterrichtet zum einen mal in der Wahrheit. Klingt jetzt auch nicht spektakulär. Wenn man sich jetzt daran erinnert, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, merkt man schon, hoppla, da ist ja wieder diese Verbindung von Wort und diesem lebendigen, kraftvollen Gott. Es ist also meine Begegnung mit Wahrheit, meine Begegnung mit dem, der sagt, ich weiß, was gut ist. Ich weiß, was dein Leben erfüllt. Ich weiß, was dich mit Freude erfüllt. Diese Konfrontation mit der Wahrheit. Und die führt dann zu etwas, was extrem unpopulär ist. Die deckt Schuld auf. Man könnte es noch schlimmer ausdrücken, die deckt Sünde auf. Wenn ich mit meinem Laufkollegen unterwegs bin, dann sprechen wir auch ab und zu über Gemeinde und über Glauben und über unbequeme Dinge. Und die Fragen kommen übrigens von denen, nicht von mir. Und eins dieser Fragen war zum Thema Sünde. Und Sünde in dem Verständnis unserer heutigen Gesellschaft bedeutet etwas, was mein Leben mit Freude erfüllt, was mir Spaß macht und was die Kirche mir rauben möchte. Das ist Sünde. Deswegen gibt es auch Weihnachtskalender, auf denen dann draufsteht, eine kleine Sünde für jeden Tag. Also gemeint sind Süßigkeiten damit. Aber so ist das schon verankert in unserer Gesellschaft. Eigentlich ist Sünde was Cooles. Es gibt bloß ein paar Leute, die möchten das uns madig machen. Wir sind aber auf der Suche nach einer Kraftquelle und Sünde ist was ganz anderes. Sünde ist etwas, was mich von dem Lebendigsein Gottes trennt. Und wenn ich von dem Lebendigen getrennt bin, dann fehlt mir im Leben definitiv Kraft. Dann ist es so, es gibt ein schönes Bild, The Bible Project, wie ein Mann, der einen riesen Packen Rucksack da den Berg hochträgt und schwitzt und belastet ist und er die Möglichkeit hat, zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich habe hier was in meinem Leben gefunden, das ist extrem belastend. Willst du es mir abnehmen? Und Jesus sagt, ja klar, dafür bin ich ja da. Ich will das abnehmen, weil ich weiß, dass du andere Kraft zum Leben brauchst. Und mein Ziel ist es immer, meinen Freunden, die jetzt Jesus nicht kennen, irgendwie zu erklären, Sünde ist nicht was, was dir Spaß macht. Sünde ist etwas, was dein Leben kaputt macht. Und Gott gibt dir die Möglichkeit, dieses, was dich zerstört, was dich Kraft kostet, was dein Leben müde macht, abzugeben, wegzugeben und wieder diese Freiheit zu genießen, die daraus entsteht. Außerdem bringt die Bibel auf dem richtigen Weg. Natürlich ist der ganze Weg, das Lebensweg damit gemeint, aber auch was anderes. Es kann jetzt sein, dass du mit Jesus gehst und dass du entdeckst, was das alles bedeutet und irgendwann feststellst, jetzt fühle ich mich so richtig gut ausgerüstet und ich bin ja ein lebendiges Wesen Gottes und ich möchte das jetzt unbedingt auf diese oder diese Art und Weise oder dort ja, mit zu den Menschen bringen. Und du stellst fest, ja, das irgendwo ist es aber zäh, ich kriege das nicht richtig auf die Straße. Das ist irgendwie so, wenn ich ein Ferrari bin, 500 PS und ich fahre damit auf dem Waldweg und werde rechts von einem Suzuki Jimny mit 50 PS überholt. Ja, ich habe schon Power, aber ich bin nicht auf der richtigen Spur. Ich bin nicht dort, wo Gott unterwegs ist oder ich bin nicht dort, wo Gott sagt, dass ich unterwegs sein soll. Und das ist dieses für mich dieser richtige Weg, wo ich merke, vor allem in der Gemeindegründung nochmal ganz deutlich, du kannst tausend Dinge tun. Wir haben Asylarbeit gemacht, gibt es in Deckendorf viele schöne Möglichkeiten. Und wir haben Räume gesucht, wir haben uns mit uns und mit anderen beschäftigt, aber die Frage ist, wir sind nur 10 Mann. Wir haben einfach eine recht begrenzte Kraft. Und wie sollen wir diese Kraft einsetzen? Was ist das, wo wir wirksam werden können? Das ist eine Richtungsweise, wo wir auch im Wort Gottes gelenkt werden. Um dann ganz am Ende ein Leben zu führen, und das sind die Menschen, denen ich begegnet bin, ein Leben zu führen, wo mein ganzes Leben, nicht nur der Sonntagsausschnitt oder der Morgen-Bibellese-Ausschnitt, sondern wo mein Leben gestaltet ist in dieser Kraft Gottes, in dieser Kraftquelle, die mir zur Verfügung steht. Und dann bin ich meinen Aufgaben gewachsen. Dann bin ich meinen Herausforderungen gewachsen. Bloß, wenn ich in meinem Alltag dann reinschaue, dann ist es natürlich so wie bei euch genauso. Ich stehe früh auf, ich bin müde, ich muss auf die Arbeit, ich will irgendwie in der Bibel lesen. Meistens geht es dann, schiebt man das nach hinten, weil man natürlich erst die Sachen macht, die gemacht werden müssen, und hinten stellt man dann fest, dass dann doch kein Platz mehr ist. Oder es kommen bei anderen die Kinder oder es geht irgendwas schief und man muss das Auto kratzen und das sind die 10 Minuten, die dann am Ende fehlen und so weiter und so fort. Und es ist im Alltag einfach so, dass wenn es darum geht, die Bibel zu lesen, es ganz schnell eine Million Möglichkeiten gibt, es nicht mehr zu tun. Und es gibt aber auch ganz viele tolle Möglichkeiten, wie man dagegen gehen kann, wie man sich Hilfsmittel heutzutage unendlicher Vielfalt heraussuchen kann, um eben doch in der Bibel zu lesen. Und ich habe euch das Einfachste und Kleinste mitgebracht, weil ich glaube, dass es eins der tollsten und wirkungsvollsten ist. Es ist ein Gebet. Ich habe es nicht mein Gebet, sondern ich habe es auch nur gelernt von einem Pastor, heißt Pastor John Piper. Und dieses Gebet, sagt er, das spreche ich jedes Mal, bevor ich Bibellesen anfange. Und ich habe das ausprobiert und ich habe die letzten Wochen und Monate so viel damit erlebt, dass ich glaube wirklich, das ist ein Gebet, was Gott richtig cool findet. Und dieses Gebet gehe ich mit euch jetzt zum Abschluss einmal durch. Das Gebet fängt an mit: Lenke, neige mein Herz. Warum soll ich mein Herz neigen? John Piper hat das so erklärt, er hat gesagt, ich habe so einen Zeiger. Im Herz ist wie so ein Zeiger, der ausschlägt. Und es gibt wirklich viele Dinge, die sagen, jetzt einen kleinen Film schauen, jetzt im Internet surfen, jetzt frühstücken, jetzt noch was weiß ich machen. Der neigt diesen Zeiger auf die eine Ecke da. Und jetzt noch Bibel lesen ist irgendwo die andere Ecke. Und manchmal versuchen wir aus unserer Kraft raus zu sagen, und ich will jetzt gehorsam sein und ich schieb diesen Zeiger darüber und lese jetzt trotzdem Bibel. Das ist cool, kann man machen, habe ich oft gemacht. Aber das Gebet hat mich dazu ermutigt zu sagen, warte mal, komm doch erstmal zu dem, der wirklich Kraft über dein Leben hat und frag ihn, Herr, kannst du nicht mir helfen, da einen Ausschlag zu machen? Kannst du das nicht rüberschieben? Kannst du mir Lust machen, dein Wort zu lesen? Und deswegen ist das erste Gebet, Herr, hilf mir, dass mein Herz, was so schnell in eine andere Richtung einfach geneigt wird, Lust hat, gespannt ist drauf, heute Bibel zu lesen. Und das ist nicht selbstverständlich, und Gott macht es aber tatsächlich. Das Spannende ist, er macht es dann und dann hast du Lust, Bibel zu lesen und denkst dir, das mache ich jetzt, sobald ich von der Arbeit zurückkomme, aber jetzt muss ich los. Und ich habe erlebt, das ist ganz oft so bei Gebeten, Gott hört sie und beantwortet sie und dann ist die Frage, setzt du sie jetzt eigentlich um? Das erste Gebet, was auch erhört worden ist bei mir und was mir wieder so viel Freude zurückgebracht hat, ist, Gott, hilf mir, dass ich einfach innerlich mich sehne danach, dein Wort zu lesen. Ein Bibelvers, der aus dem Psalmen dazu ist, alle diese Gebetsstellen kommen aus dem Psalmen. Lenke mein Herz zu dem, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern von selbstsüchtigem Streben, also von Dingen, die mich erfüllen wollen, aber die nicht auf dich, Gott, schauen. Oder eine andere Bibelstelle, Psalm 141, die schaut es von der anderen Perspektive an. Lass mein Herz sich nicht zu einer bösen Sache neigen. Also da sieht man schon mal, es gibt immer wieder, es gibt auch viele weitere Bibelstellen, da geht es darum, unser Herz kann geneigt werden. Eine Richtung oder eine andere Richtung. Und unsere Bitte ist, Gott, wir wissen, dass unser Herz selber schwach ist. Dass unser Herz selber nicht automatisch in deine Richtung neigt. Kannst du uns helfen, kannst du uns führen, dass es wieder in diese Richtung geht? Ein zweites Gebet, etwas, was dann so aussehen kann, ihr seht nicht viel, das ist auch nicht schlimm, weil auf dem Bild gibt es auch nicht viel zu sehen. Das ist die Nautilus, das ist eins der Tiefsee-Unterwasserboote, was gerade auf einem Tauchgang in viele tausend Meter unterwegs ist. Und wenn man normalerweise da zum Fenster rausschaut, dann sieht es meistens so aus. Also, wie sieht es denn aus? Habt ihr schon mal in einem Baggersee getaucht? Naja, spätestens nach einem Meter ist ziemlich trüb. Und so kann es auch im Wort Gottes aussehen. Dann hast du endlich Freude und schlägst die Bibel auf und denkst dir, das ist aber heute echt mühsam. Was ist denn jetzt da das Tolle, was ich finden und sehen soll? Drum ist das zweite Gebet, öffne mir die Augen für deine Wunder. Weil da sind Wunder drin, da sind die Schöpfungswunder, die größten und mächtigsten Wunder, die in deinem Leben überhaupt möglich sind, sind da drin verborgen. Aber wenn du sie nicht siehst, was bewirkt es dann? Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder in deinem Gesetz, in deinem Wort sehe. Das zweite Gebet. Also jetzt habe ich Lust und jetzt will ich aber auch entdecken. Und dann lese ich Bibelverse und auf einmal denke ich, jetzt habe ich die schon so oft gelesen. Aber unter der Perspektive, unter der Voraussetzung wie heute, auf einmal geht mir da was auf und ich denke mir, ja stimmt, das habe ich ja noch nie so gesehen. Öffne mir mein Herz für deine Wunder. Und man sieht das hier so ein bisschen, das gleiche Tauchboot, ein bisschen tiefer. Und auf einmal schwimmt da so ein wunderbar farbiger Tintenfisch oder was das ist da vorbei. Gibt es auch ganz andere bunte Fische, die dann da vorbeischwimmen. Das letzte Mal habe ich einen Livestream gesehen von dem Boot. Da ist so ein riesiger Wal auf einmal aufgetaucht und es hat angefangen, um diese Tauchkapsel rumzukreisen und die anzuschauen. Und die Mannschaft, da war so ein Live-Audio-Mitschritt, das war so eine Bildschirmaufnahme, und die Mannschaft, die ist fast ausgeflippt dahinter. Die Bordmannschaft, die praktisch oben an den Computern, die saß, boah, ist das cool, Mensch, habt ihr es gesehen? Und ihr kommt zurück, schaut mal, schaut mal. Und das ist es, was ich vom Wort Gottes möchte. Das ist dieses Wunder ist, dass ich begeistert werde, was ich da alles drin entdecke. Matthäus 13,13. Fasst das nochmal anders zusammen. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, was zu entdecken. Das Entdecken kommt von Gott. Und wenn er merkt, dass ein Volk oder ein Mensch ganz andere Richtungen geht, dann findest du auf einmal nichts mehr. So schreibt er, darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, sagt Jesus, weil sie sehen und doch nicht sehen und doch nicht hören und nicht verstehen sollen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt werden, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Und ich weiß, dass ich nicht besser bin als diese Leute, die das damals betroffen hat. Und darum ist mein Gebet immer, Jesus, ich will entdecken. Bitte lass mich deine Schätze, lass mich das Schöne, was du vorbereitet hast, entdecken. Ganz kritisch. Das Dritte. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr Bibel lest. Ich muss dann immer ganz dringend Zähne putzen. Und danach meine Spülmaschine ausräumen. Und ich habe auch noch keinen Tee gekocht, der zum Bibellesen übrigens essentiell ist. Und meine Dusche könnte ich auch putzen. Und außerdem muss ich gerade auf die Arbeit. Das ist kein Witz. Wenn ich Bibel lese, kommen mir tausend Ideen, warum ich jetzt genau irgendwas anderes machen müsste und sollte. Und es ist nicht nur so, dass ich dann so normale Ablenkungen habe, sondern es geht um die Frage, auf was ist mein Herz eigentlich gerade ausgerichtet? Ja, ich will doch gerade Wunder entdecken und nicht Zähne putzen. Also ich weiß nicht, ob ich beim Zähneputzen Wunder entdecken kann, das ist auch Schöpfung, aber nicht nur annähernd das, was ich eigentlich suche. Eins der ganz großen Bitten, wo ich immer merke, Herr, jetzt bin ich in deinem Wort und ich habe was mega Spannendes entdeckt gerade. Und ich will jetzt nicht den YouTube-Film schauen, der gerade auf meinem Handy reinkommt. Bitte führe mich weiter, dass ich dranbleibe. Mir hilft es immer, zu sagen, keine Ahnung, 15 Minuten, 30 Minuten, was ich mir halt vorgenommen habe. Und bevor diese Zeit nicht rum ist, egal was, und wenn es an der Tür klingelt, erst ist das dran. Und das geht sogar unter krassen Lebenssituationen, wenn man Mama von 3 bis 5 Kindern ist, gibt es eine Story, da hat die Mama sich immer früh ins Klo eingeschlossen und hat gesagt, Kinder, das ist meine Klozeit, da könnt ihr nicht rein, da stört ihr mich nicht. Ende der Diskussion. Und das war ihre Bibellesezeit. Und dann hat er gesagt, dann haben die Kinder, irgendwann kamen Besucher, so kam die Story raus, und haben die Kinder gesagt, nee, Mama ist gerade auf der Klozeit, du kannst jetzt nicht rein. Gib mir ein ungeteiltes Herz, gib mir ein Herz, was ausgerichtet ist auf dich, was sich nicht ablenken lässt, was nicht gestört wird. Gib mir ein ungeteiltes Herz, dass ich deinen Namen fürchte. Oder so wie es Jesus selber ausgedrückt hat in Matthäus 22. Und Jesus sprach zu ihm, das ist das höchste Gebot. Er hat ihn nach dem höchsten Gebot gefragt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Gott ist ein ganzer Gott und er mag ganze Sachen. Und das ist unser Gebet. Wir wissen, wie halb wir oft sind, aber wir wissen, Gott, du hast Kraft und Herrlichkeit. Erinnere mich dran, führe mich, leite mich, dass ich ganz auf dich schaue. Und ein letztes Thema, da bin ich seit 2 Jahren dran. Das ist eines der spannendsten Themen überhaupt. Jetzt lese ich Bibel und ich entdecke, was mega cool ist, und ich bleibe konzentriert dran und die 15 Minuten sind rum und ich denke mir, jetzt kann ich endlich den YouTube-Film schauen, den ich die ganze Zeit schon schauen wollte. Ist es jetzt böse? Muss ja kein schlechter YouTube-Film sein, es gibt ja auch gute Sachen. Oder ich kann meinen Fernsehabend genießen, oder ich kann endlich mein Feierabendbier trinken oder mit Freunden zum Bowlen gehen oder whatever. Nee, es geht darum, hat das, was Gott für mich vorbereitet hat, hat es mich satt gemacht in einer Form, dass ich jetzt mich nicht danach sehne, mich sofort mit dem zu sättigen, mit dem ich mich eigentlich sättigen wollte. Hat die Begegnung mit Gott mein Verlangen nach Leben gestillt? Jesus sagt ja selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und nicht dursten. Das heißt, da ist nicht noch was danach, was du eigentlich willst. Und das ist aber oft nicht die Realität. Da ist schon was, was ich eigentlich will danach. Und deswegen ist es mein Gebet, dass ich sage, ich will nicht nur dein Wort lesen und erfahren und kennenlernen, ich will darin satt werden auf eine Art und Weise, dass ich nicht mehr nach was anderem sofort suche, sondern dass ich sage, es ist gut und ich kann jetzt hier bleiben und ich darf danach auch was anderes machen, das ist jetzt alles kein Problem, aber ich suche nicht mehr was anderes, was mich sättigt. Wie kann ich Gott genießen? Das ist eine Reise, auf der ich seit Jahren bin. Eine mega spannende Reise, auf die ich euch auch einlade. Und dann steht am Ende diese 4 Stellen nochmal. Lenke mein Herz, neige es dir zu, öffne meine Augen, damit ich deine Wunder sehe. Gib mir ein ungeteiltes Herz, gib mir Konzentration, dass ich dranbleiben kann. Und sättige mich mit diesem Leben, was du versprochen hast. Dann bin ich ausgerüstet für jedes gute Werk. Dann habe ich wieder die innere Kraft. Dann bin ich wieder vorbereitet, Dinge zu tun, wo man sagt, eigentlich sind die Voraussetzungen so schlecht, das kann nicht funktionieren. Und Gott sagt einfach, doch, weil es ich bin. Amen.